Deutschlandfunk Nova 100.
Und tatsächlich, Sex ist ja überall um uns rum, ständig. Und mittlerweile bei uns ja auch in den verschiedensten Spielarten. Klar, Heterosex ist allgegenwärtig und sehr, sehr dominant, aber auch schwuler, lesbischer, Bisex und. Das gehört dazu, zu dieser Gesellschaft. Das ist ja auch gut so. Denn dann, wenn das so transparent ist und so offen ist, dann finden hoffentlich möglichst viele Menschen sich selbst wieder, können entdecken, ja, das bin ich. Das gefällt mir und finden so zu ihrer Sexualität. Denn wie wichtig, wie entscheidend das sein kann, zeigt die Geschichte von Karen Gann, die wir jetzt hören. Pia Volk hat Karen getroffen.
Also bin jetzt diese ganzen Begriffe durchgegangen und habe dann erstaunlich viele griechische und lateinische Vor- und Nachsilben gefunden zu dem Wort Amor irgendwo. Wenn ich mich nicht festlege auf, wie heißt das denn? Viele wechselseitige Beziehungen oder wie weiß ich es nicht.
Polyamorös.
Polyamorös, genau, wunderbar. Wenn du das nicht bist, wenn du nicht nur bisexuell bist, also Transsexualität war für mich nicht so eine Frage. Also ich habe da nichts dagegen, aber ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt bei mir. So, und wenn du nicht homosexuell bist und wenn du nicht lesbisch nur bist und wenn du das nicht, was bist du denn dann?
Das ist Karen Gann und die hat sich Jahrzehnte mit ihrer Sexualität beschäftigt und vor allem mit der Frage, was bin ich? Und Karen ist jetzt 63 Jahre alt, ist eine kleine, zierliche Frau, die in ihrem Leben nie Probleme hatte, Männer kennenzulernen. Im Gegenteil, Karen war 3-mal verheiratet und hat 3 Kinder aus 2 verschiedenen Ehen. Und selbst nach der 3. Scheidung glaubt sie noch an die große Liebe. Ihre erste große Liebe lernt sie in den 70ern kennen, da ist sie 24. Die beiden treffen sich im Kurpark in Aachen. Er hat seine Gitarre mitgebracht und spielt so ein Lied. Karen ist hin und weg. 1-2 Monate zuvor haben die beiden sich zum ersten Mal gesehen im Studentenwohnheim. Er ist der Freund von einer Kommilitonin und wird ihr erster Mann.
Die erste Ehe war, ja, da war ich verliebt, ja, aber das war eher so das Gefühl, ach, das ist ein guter Freund, mit dem kann ich das und mit dem kann ich auch Kinder kriegen und das wollte ich auch und mit dem kann man gut leben.
Gut leben, das heißt für Karen vor allem einen Begleiter zu haben, der mit ihr sich für den Weltfrieden einsetzt, der auf Ostermärsche geht und der sich sozial engagiert. So ein Mensch, der einfach gerne mit ihr Zeit verbringt. Sie liebt ihren Mann, wäre da nicht diese eine Sache.
Diese Vorstellung, die manche haben, ist eine völlige Aufgabe, sich selber in diesem sexuellen Akt. Eine sogenannte Verschmelzung oder eine in dir sein und sich auflösend und. Das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte mich nicht verlieren dabei.
In ihrer ersten Ehe, so mit Mitte 20, merkt Karen schon, dass sie irgendwie anders fühlt beim Sex als andere. Also zum einen ist es nie sie, die auf die Idee kommt, Sex zu haben oder Sex zu initiieren. Es ist immer ihr Mann, der anfängt, sie zu streicheln und ihr sagt, dass er mit ihr schlafen will. Ihm ist es auch total wichtig, dass sie Orgasmen kriegt. Und sie kann zwar schon mit Orgasmen was anfangen, weil sie sich manchmal, wenn sie einen super stressigen Tag hat, selbst zum Orgasmus bringt. Aber eher so, um Stress abzubauen, ganz pragmatisch. Es hat für sie überhaupt gar nichts mit Nähe und Zweisamkeit zu tun. Im Gegenteil sogar, Sex stresst sie total. Aber sie liebt ihren Mann und sie will mit ihm zusammen sein, also hat sie Sex mit ihm.
Ist es so, dass du sagen würdest, wenn ich jetzt darüber nachdenke, war irgendwie Sex haben so wie Müll rausbringen, das muss man halt einfach mal machen, sonst funktioniert der Haushalt nicht.
Ich würde eher einkaufen sagen als Müll wegbringen, weil Müll wegbringen ist mir zu negativ. Das muss ich ehrlich sagen, das wäre zu entwürdigend irgendwie, weil ich habe mit meinen festen Partnern nie Sex gehabt, der irgendwie Müll wegbringen war. Es war dann in dem Augenblick gut und vertraut und okay und manchmal auch schön, aber es war für mich nicht so notwendig, wie er es vielleicht gesehen hat. Und deswegen sage ich lieber wie einkaufen, weil jetzt kannst du was draus machen, als Müll wegbringen, weil du jetzt was wegschaffen willst.
Sex ist für Karen eine Pflicht, damit die Ehe funktioniert. Und sie will, dass die Ehe funktioniert. Und deshalb kauft sie sich Ratgeber und liest über Stimulation und Gehpunkt und weiblichen Orgasmus.
Ja, es hat Momente gegeben, wo ich gedacht habe, mein Gott, muss ich das hier jetzt mitmachen? Um ganz krass zu sagen, ach, ich finde es gar nicht so schlimm und ach ja, es kann auch mal ganz nett sein. Eigentlich müsste ich was dran ändern.
Karen denkt immer noch, dass das Problem bei ihr liegt und dass sie vielleicht eine Spätzünderin ist und dass sie Sex und alles, was dazugehört, noch lernen kann. Und deshalb kauft sie sich halt diese Ratgeber. Aber die Ratgeber sind so praktische Anleitungen zur Luststeigerung. Das Problem ist dabei aber, dass Sex einfach Karen nicht erregt. Es gibt also nichts, was man steigern könnte. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie das ist. Also da ist jemand, der will lernen, Lust zu empfinden und erregt zu sein. Und man kann das ja nicht mehr erklären, wie sich das anfühlt, wenn man Lust hat. Wie soll das funktionieren? Was hatte sie vor? Wollte sie wie so ein pavlovscher Hund, dass ihr Wasser sonst wo zusammenläuft, wenn ihr Mann anfängt, sie zu streicheln? Und ich habe das Karen gefragt und sie weiß heute selbst nicht mehr, was sie damals lernen wollte. Und es passiert natürlich auch nicht. Stattdessen passiert was ganz anderes, nämlich sie wird schwanger. Ihr erstes Kind, das stillt sie total lange, weil sie ist nicht nur verliebt in ihren Sohn, sondern auch in diese Rolle als Mutter. Sie kümmert sich total gerne um Menschen. Und kaum hat sie abgestillt, wird sie wieder schwanger. Und die Schwangerschaften, die erlösen sie irgendwie vom Sex, weil die Brüste gehören jetzt den Babys und nicht mehr dem Mann. Und wenn man so ein Kind geboren hat, dann tut ja eh erstmal alles weh. Und so werden die Kinder zu sowas wie einem Schutzschild gegen das Begehren von ihrem Mann. Im Rückblick, sagt Karen, hat sie ihr Problem einfach nur um 6 Jahre nach hinten verlagert und in der Zeit den Sex mit ihrem Mann auf ein Minimum reduziert. Und ihr Mann, der wird immer frustrierter und schläft mit anderen Frauen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Karen ist darüber total verletzt, tut ihr super weh und sie kann es auch nicht verstehen. Und die beiden trennen sich.
Kannst du dich an Situationen erinnern oder an Unterhaltungen mit anderen darüber?
Ich war so beschäftigt mit Arbeiten, mit Kindern, mit Beziehungen. Das war so intim. Das hätte ich nicht so weiter so rauspausaniert. Und außerdem war das auch eine Frage an mich. Mich haben diese Leute nicht so interessiert, die ständig über Sex reden. Vielleicht habe ich intuitiv gespürt, das ist jetzt ein Gedanke, der mir jetzt ganz plötzlich kommt. Vielleicht, weil es mein Thema war, weil das Thema so drin war, dass ich noch nicht die Worte für hatte, konnte ich auch nicht drüber sprechen, so mit jemandem.
Während ich mit Karen über Sex und Leidenschaft und Intimität spreche, fällt mir total auf, dass sie dafür immer ganz technische Begriffe benutzt und ihre Sprache irgendwie steril ist. Sie sagt so Sachen wie, wir haben es gemacht und sie redet über den Akt. Und die sagt nie sowas wie, oh, dieser Mann war so fantastisch und hinreißend und so krass sexy. Die sagt einfach nur, ja, der Mann war eben interessant. Interessant ist das Maximum, was man aus ihr rausbekommt. Und mich erinnert sie so ein bisschen an eine ethnologische Forscherin, die Sex als Ritual der Mehrheitsgesellschaft untersucht. Und mir fällt es besonders auf, als sie erzählt, dass sie früher wirklich gerne tanzen gegangen ist. Abzappeln, sagt sie dazu. Und dann steht sie also so auf der Tanzfläche, 80er und 90er Jahre Pop läuft. Sie fordert Männer zum Tanzen auf, weil sie nicht alleine tanzen mag. Ja, und dann sagt sie zu mir, dann wollten die immer, dass ich mit denen nach Hause gehe. Dabei habe ich doch nur getanzt und die haben dann gesagt, ich hätte mit denen geflirtet. Und ich stelle mir das dann vor, wie diese kleine Frau auf der Tanzfläche steht und abzappelt und gar nicht merkt, was ihr Körper signalisiert und wie sie praktisch durch ihren Körper spricht, weil ihr das einfach fehlt. Sie kann es nicht nachvollziehen. Karen kann Sex analysieren und erklären, aber das Gefühl fehlt.
Selbstverständlich ist, dass ein Mensch einen Sexualtrieb hat und nur kranke Menschen haben sowas nicht. Das waren allgemeine Botschaften der Gesellschaft, die dann einfach da waren. Aber es gab mir gegenüber nie vermittelt, du hast das Recht, einfach nicht sexuelle Lust zu haben.
Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich vorstellen, wenn man keinen Sex hat, dann ist das sowas wie emotionaler Skorbut oder so.
Super. Ja, dazu gehörte sicherlich mein Verflossener.
Genau, das heißt, dass man praktisch erst Entzugserscheinungen kriegt und dann wirklich Mangelerscheinungen und so. Und das ist zu, genau, so ein körperlicher Leidensdruck entsteht. Mhm. Aber genau das ist bei dir ja nie passiert, dein ganzes Leben lang nicht.
Nee, nie. Und deswegen hatte ich auch die Gelassenheit zu sagen, okay, gut, ich muss es jetzt nicht und ich kann, aber ich kann dir diesen Gefallen tun. Und dann tue ich gerne in Liebe und Respekt und Achtung. Und deswegen sage ich, es hat nie eine Vergewaltigung stattgefunden, nie.
Ich frage mich, wie geht das? Sex ohne Lust und Begehren? Kennt Karen das gar nicht? Aber sie schüttelt nur den Kopf. Sie hat noch nie jemanden durch eine Tür gehen sehen, den sie so umwerfend fand, dass sie gerne sofort mit ihm geschlafen hätte. Karen sagt, die Idee, dass es so etwas geben könnte, ist für sie vollkommen absurd. Sex, das ist so eine nackte Akrobatikübung, die Männer immer machen wollen. Kuscheln, ja? Sich nackt aneinander reiben, den anderen Körper spüren, sich streicheln, geht alles klar. Aber Sex, der Akt an sich, Penetration, ist überhaupt nicht interessant für Karen. Letztlich ist das der Grund, warum ihre erste Ehe scheitert. Und da ist Karen Mitte 30 und denkt sich, ich muss jetzt unbedingt ein paar Sachen ausprobieren, um zu verstehen, warum ich ticke, wie ich ticke.
Meine Eltern waren sehr wohlhabend. Und es gab Skiurlaub und es gab Tennis und es gab Segelunterricht und es gab Reiten und es gab Nachhilfelehrer und so weiter und so fort. So wie man das aus einem gut bürgerlichen, betuchten Haushalt, also jetzt nicht reich, aber gut betucht, sich vorstellen konnte. Von daher war denn diese Überlegung, warum fühlst du dich unwohl, ganz schwierig zu thematisieren. Und das blieb, weil es gab kein Wort dafür. Das heißt, Männer sind so, das heißt, sie wollen an die Brüste. Okay, gut, machst du mit. Will ich das? Nee, eigentlich nicht. Aber warum sagst du nein? Du kannst es nicht begründen. Es gehört sich dazu, deswegen hast du ja diesen schicken BH gekriegt.
Was Karen da sagt, ist, dass sie als Frau gelernt hat, Erwartungen zu entsprechen und immer Ja zu sagen zum Sex und Spaß daran zu haben. Aber das gelingt ihr nicht. Kurz nach der Scheidung lernt Karen einen zweiten Mann kennen, den heiratet sie auch. Für den ist sie bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen, um ihren vermeintlichen Lustfehler zu korrigieren. Die nimmt jetzt luststeigernde Tabletten, Hormone, probiert Sexspielzeug, Fesseltechniken, Rollenspiele. Und sie macht das alles, weil sie verstehen will, was am Sex so toll sein soll. Weil sie einfach nicht nochmal enttäuscht werden will.
Eigentlich ist die Frage, diese Sexualität und Einlassen auf erotische Handlungen bis hin zu, dass die Männer immer sicher sein wollten, dass ich einen Orgasmus hatte. So habe ich gedacht, ja, eigentlich hast du dich auf diese Fragestellen eingelassen, weil das tut Frau so, so bin ich erzogen worden. A, musste ich, um meine Liebe sicher zu sein, ja so sein, wie meine Eltern mich haben wollten. Das ist die persönliche Komponente in einem Satz reduziert. Und B, musste ich, um die Liebe eines Mannes mir sicher zu sein, ja auch im Bett funktionieren.
Und sie funktioniert auch, am Anfang zumindest. Sie wird schwanger, kriegt ein drittes Kind. Aber irgendwann geht auch die Ehe kaputt, nicht nur wegen dem Sex, sondern weil ihr Mann aufbrausend ist und gewalttätig wird. Und sie schmeißt ihn raus. Da ist Karen Anfang 40 und sie stellt fest, so ein Leben ohne Mann ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ihr fehlen so ein bisschen Nähe und Geborgenheit. Und sie sucht sie diesmal woanders, nämlich bei einer Frau. Die hat zu Uni-Zeiten schon mal mit einer Frau geschlafen gehabt und sie hat so ein bisschen die Hoffnung, dass der Sex mit ihr erträglicher wird. Aber Lust empfindet sie eben auch mit der Frau nicht. Und nach ein paar Monaten ist sie wieder partnerlos. Das ist nicht so schlimm, jetzt kann sie tun und lassen, was sie will und vor allem lassen, nämlich keinen Sex mehr haben. Das geht viele Jahre gut, bis sie so Anfang 50 ist und die Kinder aus dem Haus sind. Jetzt ist Karen nämlich alleine und sie fühlt sich richtig einsam.
Es gibt eine große Sehnsucht in mir, schon nach einer intimen, engeren, liebevollen, freundschaftlichen Beziehung irgendwo. Irgendjemand, der mich gerne mal in den Arm nimmt. Irgendjemand, der sagt, Schatz, wie war dein Tag heute? Oder es tut mir leid, dass du traurig bist oder das oder das oder das.
Naja, weil sie keinen Partner hat, reist Karen halt durchs Land und besucht ihre Kinder. Und die haben sich in alle Himmelsrichtungen verteilt und sie besucht sie oft und sie redet viel. Und sie hat vor allem total inniges Verhältnis zu ihrer Tochter. Und die Tochter spürt sofort, dass die Mutter so gar nicht glücklich ist. Aber statt mit ihrer Tochter klipp und klar über ihre Unlust zu reden, macht Karen weiter wie bisher. Sie findet nämlich einen neuen Mann und tauscht Sex gegen Einsamkeit. Der wohnt in Schleswig-Holstein und sie wohnt im Ruhrpott. Und dann beginnt eine Fernbeziehung, die passt ziemlich gut, weil wenn man sich nur wenige Male sieht, hat man auch nur wenige Gelegenheiten, um überhaupt Sex zu haben. Diese Zeit ist die einzige Zeit, die Karen als sexuell glücklich bezeichnet. Und sexuell glücklich heißt für sie, einmal im Monat groß einkaufen gehen und den Rest des Monats auf den vollen Kühlschrank verweisen.
Was hast du dir gewünscht von deinem Partner?
Ja, umfassende ewige Liebe, Akzeptanz, Zuhause sein, emotionale Heimat. Da fühle ich mich zu Hause, da werde ich so, wie ich bin, akzeptiert. Ich akzeptiere die Person, so wie er, sie ist.
Dabei akzeptiert sich Karen ja selbst nicht, wie sie ist. Statt diese Fernbeziehung irgendwann sein zu lassen, heiratet sie wieder, zieht mit dem Mann zusammen. Und als sie dann zusammen wohnen, jetzt gibt es natürlich nicht mehr nur einmal Sex im Monat, sondern häufiger. Und bei Karen ist es so, dass sie mittlerweile körperliche Anzeichen gegen Sex entwickelt hat. Sie kriegt Migräneattacken und ihr wird übel. Und deshalb endet auch diese Ehe im Desaster.
Also wenn mein letzter Mann nicht gesagt hätte, ich muss mir wohl eine Prostituierte aussuchen, sondern gesagt hätte, ich würde ganz gerne ein Leben mit dir haben wollen, wenn du ertragen könntest, dass ich auch eine Sexpartnerin hätte, wenn die feine Unterscheidung gewesen wäre, hätte das ein Fenster aufgemacht, wo ich hätte gucken können, wäre sowas machbar. Da aber ich in Konkurrenz zu einer Prostituierte überhaupt nicht denkbar war, ist da gar kein Fenster bei mir aufgemacht worden an der Stelle. Das war absolut der falsche Weg, um dieses Problem zu lösen. Für mich.
Der dritte Mann ist auch der erste Mann, der Karen direkt sagt, so, du hast überhaupt gar keine Ahnung von Erotik. Und Karen nimmt es ihm richtig übel, weil sie spürt, dass er recht hat. In ihr fängt so ein bisschen an zu rumoren. In der gleichen Zeit, sagt sie, findet sie ein Buch von John Irving, das sie als Wendepunkt in ihrem Leben bezeichnet. Und da geht es um eine Frau im 19. Jahrhundert, die Karen relativ ähnlich ist, die sehr romantische Vorstellungen hat von Beziehungen und die in ihrer ersten Hochzeitsnacht, wenn es zum Sex kommt, sich ekelt und schmerzenhaft und überhaupt gar nicht versteht, wie ihr geschieht. Und als Karen das liest und merkt, so ein Mann kann spüren, wenn eine Frau Lust hat oder nur Lust spielt, fühlt sie sich total ertappt, weil sie sich ja immer sehr bemüht hat, mitzuspielen. Und das ist so das Ende ihrer dritten Ehe und der Beginn von ihrem Coming Out. Karen ist jetzt Mitte 50 und lässt sich zum dritten Mal scheiden. Und sie fährt wieder durchs Land und besucht ihre Kinder. Die haben mittlerweile selber Kinder und die kümmert sich um die Enkelkinder. Und alle spüren irgendwie, dass bei Karen was im Aufbruch ist. Sie wissen nicht was, aber sie sagen zu ihrer Mutter und zu ihrer Oma, egal was mit dir los ist, wir lieben dich so, wie du bist. Besonders Karens Tochter spürt, dass die Mutter einsam ist und Gesellschaft braucht und erinnert sich, dass ihre Mutter in ihrer Jugend politisch aktiv war und immer auf Demos und sie schickt ihr Links über die aktuellen Gender-Debatte, über queere Identität, über Feminismus und hofft, ihr politisches Engagement wecken zu können. Und sie schreibt, Mama, lies mal. Und Karen liest.
Also bin jetzt diese ganzen Begriffe durchgegangen und habe dann erstaunlich viele griechische und lateinische Vor- und Nachsilben gefunden zu dem Wort Amor irgendwo, wenn du nicht nur bisexuell bist. Also Transsexualität war für mich nicht so eine Frage. Also ich habe da nichts dagegen, aber ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt bei mir. So, und wenn du nicht homosexuell bist und wenn du nicht lesbisch nur bist und wenn du das nicht, was bist du denn dann?
Und die Antwort, die Karen findet, ist asexuell. Zur Asexualität gibt es ein paar wissenschaftliche Untersuchungen und die gehen alle davon aus, dass es eine Spielart unter vielen ist, Sexualität zu leben.
Wenn ich vielleicht mit 20 für mich ganz bewusst gewusst hätte, ich bin asexuell und nicht nur teilsexuell oder was auch immer für ein Wort man dann nehmen möchte, dann hätte es vielleicht diese Kinder nicht gegeben. Das ist in der Tat so. Dem war aber nicht so. Die Tatsache, dass ich das heute von mir sage, ist das Ende einer Entwicklung und nicht der Beginn einer Entwicklung.
Jetzt mit 63 ist für Karen ein großes Kapitel abgeschlossen in ihrem Leben. Und sie ist ein glücklicher Mensch. Sie hat ihr eigenes Haus, einen Garten, den sie pflegt. Sie hat Enkelkinder, um die sie sich kümmert. Sie geht noch immer auf Demos und sie hilft in sozialen Projekten. Und vielleicht findet sie irgendwann diesen Menschen, den sie sich wünscht, der sich um sie sorgt, der mit ihr zusammenleben will, ohne Sex haben zu wollen.
Deutschlandfunk Nova 100.